Ja, herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs. Ich habe heute wieder einen schon bewährten Gast mit dabei, und zwar Herrn Dr. Dennis Ritter. Dennis hat mit mir schon im Dezember im letzten Jahr einen Podcast aufgenommen, und zwar ging es dort um taktische Medizin. Und Dennis, möchtest du dich nochmal selbst vorstellen oder meinst du, das können die HörerInnen alle schon?
Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Lass uns also lieber über das Thema reden, das macht mehr Spaß.
Auf jeden Fall. Aber ihr könnt auf jeden Fall noch mal reinhören. Die Karriere ist nämlich gar nicht so schlecht, die Herr Ritter hier vorgelegt hat. Also von daher hört da auf jeden Fall rein. Ja, es ist ihm ein bisschen unangenehm, dass ich das sage, aber ich muss es einfach nennen. Genau. Wir reden heute über das Thema Schuss und Explosion. Ein Thema, was mit Sicherheit auch viele jetzt gerade sehr, sehr aktuell leider vor Augen haben. Genau, Dennis. Möchtest du vielleicht direkt einfach starten?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt heute den 12. März und wir haben ja vor kurzem ganz tragisch diesen Amoklauf in Hamburg gehabt. Und der ist eigentlich bezeichnend für das, was wir jetzt gleich machen wollen, nämlich, dass Schussverletzungen ganz häufig suizidal sind, wenn wir sie in Deutschland überhaupt versorgen müssen, oder aus einem Amoklauf heraus resultieren. Wir haben recht wenig dazwischen. Also das, was jetzt Überfall mit Schusswaffengebrauch und anschließend Schießerei Ähnlichem angeht, kommt bei uns nicht oft vor. Vergleicht man das zum Beispiel mit Zahlen aus den USA, da sieht das vollkommen anders aus. Also man hat schon fast das, also andersrum, in den USA sterben in den Schulen fast mehr Kinder an Schussverletzungen als durch Verkehrsunfälle. Das ist echt tragisch, wenn man sich das anhört. Da kann man fast schon überlegen, was zieht man seinem Kind am besten an, wenn man es in die Schule schickt. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Also es ist und bleibt eine extrem seltene Entität. Und bei der Explosionsverletzung ist es nochmal umso seltener. Gott sei Dank. Also aber das macht es halt eben auch schwierig, weil wir so unerfahren damit sind, dass wir sehr große Manschetten davor haben. Und wir hatten ja schon im Teil taktische Medizin viel dazu gesprochen, wie man sich in solchen Lagen verhält. Das würde ich heute gar nicht groß mit angehen, sondern ich würde tatsächlich mehr auf tatsächlich das, was eine Schusswaffe ausmacht und was eine Explosionsverletzung ausmacht und was wir behandeln müssen, woran wir denken müssen, mehr in den Fokus rücken wollen.
Das klingt richtig gut und auf jeden Fall auch sinnvoll, dass wir darüber sprechen, auch wenn es eine seltene Erkrankung oder beziehungsweise Verletzung ist. Aber gerade da braucht es ja dann vielleicht auch noch mehr Aufklärung, um damit dann im Ernstfall umgehen zu können. Also starten wir einfach direkt schon mal vielleicht mit dem Fall in Hamburg.
Genau, in Hamburg. Das ist das, was ich zumindest aus der Presse weiß. Und da sind ja natürlich immer nur bedingt gesicherte Erkenntnisse. Handelte es sich ja um eine Faustfeuerwaffe. Also darum, dass der Täter einen Revolver oder eine Pistole benutzt hat. Der Unterschied ist eigentlich total egal. Beim Revolver habe ich halt ein Trommelmagazin. Und bei einer Pistole habe ich ein Magazin, was sich im Schaft der Waffe befindet. Letztendlich ist es wurscht, weil die Besonderheit bei der Schussverletzung ist einfach, es ist ein extrem komplexes Verletzungsmuster. Wenn ich körperstammnah ziele, dann habe ich über 95% der Projektile, die tatsächlich auch in eine oder mehrere Körperhöhlen eindringen. Das Problem ist, sie dringen nicht nur dort ein, sondern sie geben zusätzlich noch ihre Energie in diese Körperhöhle ab. Und dazu kommt noch ein weiteres Phänomen, dass dieses Projektil sich unterschiedlich verhält. Grundsätzlich unterscheiden wir verschiedene Ballistikarten, wenn man sich das mal anguckt. Also was passiert nun überhaupt in einer Waffe? Das ist zumindest etwas, worüber wir uns mal Gedanken machen müssen, bevor wir auf Munition oder Munitionsarten nochmal zu sprechen kommen. Es ist so, ich führe ja eine Patrone in die Waffe ein, egal ob Gewehr oder Pistole oder Revolver. Und diese Patrone besteht aus einem Zündplättchen, einer Treibladung und darauf aufgesetzt einem Geschoss. Und dann habe ich eine Innenballistik, das ist das, was in der Waffe passiert. Dann habe ich eine Abgangsballistik, das ist das, was den Austritt der Patrone oder dann der Kugel aus der Waffe heraus ausmacht. Projektil trifft's besser, weil rund sind die wenigsten dieser Geschosse. Dann habe ich eine Flugballistik, die wird dann vor allem interessant, wenn wir uns über weitere Entfernungen unterhalten. und ich habe eine sogenannte End- oder Zielballistik. Und das ist das, was wir unmittelbar am Patienten letztendlich sehen. Das klingt mega theoretisch und es gibt da super viel physikalische Formeln auch zu, aber es gibt ein paar Grundsätze, die ganz einfach sind. Je größer die Masse des Projektils ist, desto größer ist die Eindringtiefe. Das ist Masse mal Beschleunigung. Das kennen wir schon aus dem PHTLS raus, wo wir über stumpfes Trauma unterhalten, wenn ein PKW mit hoher Geschwindigkeit irgendwo einschlägt. Je größer die Dichte des Projektils ist, desto größer ist die Durchschlagsleistung. Das bedeutet, wenn ich von einem sogenannten Vollmantelgeschoss spreche, das heißt, es besteht komplett aus einem soliden Material, dann durchschlägt das den Körper. Mhm. Habe ich aber zum Beispiel ein Hohl- oder ein Hohlspitzgeschoss, das heißt also vorne an der Patronenspitze ist eine Einkerbung und vielleicht sogar ein anderes Material verbaut, dann pilzt das auf und bleibt in dem Körper stecken. Mhm. Und je größer die Residualgeschwindigkeit des Projektils ist, desto größer ist die Eindringtiefe. Da sind wir wieder bei dem Faktor Geschwindigkeit. Also von der Seite her ist das alles super wichtig, aber für uns am Patienten in dem Moment schwierig einzuschätzen, weil wir in der Regel die Waffe nicht kennen, nicht wissen, was für Munition drin verwendet worden ist. Und deshalb müssen wir tatsächlich eher symptomorientiert am Anfang uns dem Ganzen nähern. Wenn wir jetzt nochmal kurz die Munitionsarten durchgehen, hatte ich ja schon gerade gesagt, wir haben Vollmantelgeschosse. Das sind die zum Beispiel, die militärisch genutzt werden. Die Haager Landkriegsordnung hat gesagt, hey, wenn ihr Soldaten gegeneinander kämpft, dann nehmt ihr Vollmantelgeschosse, die gehen durch und fertig. Diese aufspilzenden Hohlspitzgeschosse, auch Dum-Dum-Geschosse genannt, das ist nach dem Namen einer Stadt in Indien, eine benannte Munitionsfabrik. Die wurde als unethisch von der Genfer Konvention verboten, weil die nämlich in den Körper eindringt, dort aufpilzt und riesengroße Löcher drin reißt. Deshalb dürfen wir sie militärisch nicht verwenden, aber, und jetzt kommen wir zu dem zweiten wichtigen, die Polizei verwendet sie. Und zwar aus einem ganz vernünftigen Grund. Denn die Polizei hatte früher auch diese Vollmantelgeschosse, Full Metal Jacket, wie man so schön nennt, aus dem Film heraus. Und die hatten das Problem, wenn die einen Täter stoppen wollten, dann haben die auf den geschossen und die Kugel marschierte durch und hat vielleicht noch dahinterstehende, unbeteiligte Menschen verletzt. Und die hatten halt nicht diese Mannstoppwirkung, weil so ein glatter Durchschuss, naja, dann läuft man halt weiter. Und etwas später realisiert man
sagte
erst,
der Soldat.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Also man muss nicht glauben, wie in Hollywood, ich treffe und der fällt um. Das ist nicht der Fall. Also die können sich noch eine Zeit lang bewegen, die Menschen.
Klar.
So, und dann hat die Polizei eben auf diese Hohlspitzmunition umgestellt, also diese Mannstoppwirkung in den Vordergrund, um zu verhindern, dass Unbeteiligte dahinter getroffen werden. Und deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, wenn die Polizei auf jemanden schießt, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Projektil entweder noch im Körper verblieben ist, oder ich eine ziemlich heftige Ausschussverletzung habe. Das so ein bisschen zum Hintergrund. Wenn man sich das anatomisch anguckt, dann trainieren erfahrene Schützen auf sogenannte letale Zonen. Das ist also diese Box rund um das Herz, das ist die Box rund um das Gehirn, Halswirbelsäule und die Aorta. Das sind so die Haupttrefferzonen. Das Gute für uns ist aber, die ungeübten Schützen verreißen in der Regel. Weil ein Rechtshänder, wenn er den Zeigefinger abkrümmt, neigt dazu, dass die Waffe dann auch nach rechts weggeht und der Linkshänder neigt dazu, nach links wegzugehen. Aber mal ganz ehrlich, das ist auch letztendlich vollkommen egal. Kommen wir noch ein bisschen zur Physik, die dahinter steht. Also neben der Tatsache, dass wir Faustfeuerwaffen von Langwaffen unterscheiden, dann ist es so, eine Faustfeuerwaffe hat eine Rohrlänge von bis 30 cm, alles darüber hinaus ist eine Langwaffe, hat das auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der dieses Projektil daraus beschleunigt. Bei Faustfeuerwaffen oder sogenannten Low-Velocity-Waffen haben wir in der Regel eine Geschwindigkeit von 300 bis 600 Meter pro Sekunde, wenn das Projektil vorne den Lauf verlässt. Das ist eine kinetische Energie von 400 bis 600 Joule. Damit habe ich eine relativ umschriebene Gewebswirkung. Bei den Hochgeschwindigkeitswaffen, High-Velocity, habe ich aber eine Geschwindigkeit, die 600 bis 1100 Meter pro Sekunde beträgt. Damit übertrage ich 1000 bis 10.000 Joule. Das ist eine vollkommen andere Hausnummer.
Absolut, ja.
Das ist der Grund, warum eine Jagdwaffe eine ganz andere Gewebszerstörung macht als eine Faustfeuerwaffe. Und deshalb muss man das einfach im Hinterkopf haben, wenn ich frage, womit ist jemand getroffen worden und das heißt, er ist mit einem Gewehr getroffen worden, dann habe ich eine viel größere Gewebszerstörung, auch wenn ich sie vielleicht nicht von außen erkennen kann. als wenn ich weiß, das war eine Pistole oder ein Revolver.
Weil ich einfach durch die höhere kinetische Energie davon ausgehen muss.
Ganz genau. Das bedeutet, die überträgt sich nämlich auf den Körper. Und das muss man sich so vorstellen. Ich glaube, wir stellen auch am besten in die Shownotes mal so einen Film rein, wie es aussieht, wenn ein Projektil in so einen Gelatineblock einschlägt. Mhm. Weil da kann man nämlich ganz gut erkennen, dass nach dem Eindringen in die Haut sich auf einmal ein Riesenpilz auftut, im Sinne einer temporären Wundhöhle, das Projektil weiterfliegt, sich gegebenenfalls sogar noch dabei dreht, und wenn diese Bewegung aufgehört hat, haben wir das übrig gebliebene, nämlich eine permanente Wundhöhle. Und man kann sich eigentlich Folgendes merken. Die permanente Wundhöhle, die ich nachher sehe als umschriebene Gewebszerstörung, zum Beispiel in einem Röntgenbild durch Knochensplitter oder ähnliches, ist schon recht beeindruckend. Ich muss aber wissen, dass die temporäre Wundhöhle mindestens doppelt so groß ist. Das heißt, der Gewebeschaden, der stattgefunden hat, ist durch die temporäre Wundhöhle drumherum nochmal als doppelter Parameter zu sehen. Das ist an einer Extremität recht gut nachvollziehbar. Wenn wir uns das aber im Abdomen oder im Thorax vorstellen, haben wir eine Gewebszerstörung, die wir von außen fast nicht einschätzen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, überall, wo wir einen Einschuss haben, sollten wir auch einen Ausschuss finden oder suchen. Das Problem ist nur schlicht und ergreifend, es ist fast nicht immer, also andersrum gesagt, es ist nicht immer möglich zu sagen, was ist Ein- und was ist Ausschuss. Und das kann auch in einem krassen Missverhältnis stehen. Je weniger Energie die Kugel hat, die Patrone hat, wenn sie in den Körper eintritt, desto schwieriger ist es vorherzusagen, wo sie wieder austritt, weil sie ja von den Geweben im Körper unterschiedlich stark gebremst wird. Nehmen wir ein Beispiel. Sie penetriert die Haut, schlägt auf eine Rippe, wird abgelenkt, geht dann durch weiches Lungengewebe, trifft hinten auf die Wirbelsäule, wird wieder abgelenkt und kann im Thorax beispielsweise zum Liegen kommen. Sie muss nicht zwangsläufig austreten. Und wir haben in den seltensten Fällen ganz glatte Durchschüsse. Warum haben wir das? Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich als Flugballistik benannt habe. Jetzt müssen wir das so vorstellen. Wenn man sich so eine Patrone vorstellt, dann ist die ja vorne spitz, dann läuft die zu und dann hat die unten eine breite Basis. Das heißt, vorne ist sie leichter als hinten. Jetzt wird sie in den meisten Waffen im Lauf gedreht, weil wir einen gedrehten Lauf haben. Dadurch bekommt sie nämlich eine stabilere Flugbahn. Das heißt, am Anfang dreht sie um ihre eigene Achse. Das ist am Anfang noch recht turbulent und dann wird sie zunehmend stabiler in der Flugbahn. Und dann hat sie die stabilste Flugbahn nach einer gewissen Zeit, nach dem Verlassen der Mündung. Wenn sie dann eine Zeit lang stabil geflogen ist, haben wir das Problem, dass die Basis der Patrone schwerer ist als die Spitze. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Rotation um die Längsachse, sondern um die Querachse führt es dazu, dass die Basis anfängt, um die Spitze zu taumeln. Das heißt, ich habe auf einmal eine Bewegung in vier Richtungen. Und ich weiß nie, zum Schluss in der Endballistik, wie schlägt die denn auf? Und durch das Abbremsen wird sie ja nochmal in eine weitere Rotation gebracht. Und das macht diese Riesengewebszerstörung gerade bei den Hochgeschwindigkeitswaffen so enorm schwierig vorherzusehen. Ich fand das sehr schön. Ein Kollege vom Internationalen Roten Kreuz hat mal in ein Plenum hineingefragt auf einem Vortrag, auf welcher Entfernung möchten Sie am liebsten von einem russischen Sturmgewehr AK-47 getroffen werden? Und zwar hat er gefragt, Sie können sich direkt davor stellen, Sie können 100 bis 150 Meter nehmen oder Sie können 300, 400 Meter nehmen. Was meinst du, Dana, wo die meisten gesagt haben, da will ich stehen?
Wahrscheinlich ganz am Ende, weil es ja dann am weitesten vollkommen schon weg richtig ist. Aber ja, vermutlich wäre in der Mitte besser, weil es dann eine stabilere Flugbahn hat.
Ey, super, du hast total gut aufgepasst. Genau das ist es. In der Mitte, weil dann ist das Projektil am saubersten, dringt mit der Spitze ein und geht wahrscheinlich am glattesten durch, ohne so viel Gewebszerstörung einzunehmen.
Und am Ende macht's wieder eine riesen Gewebshöhle und ganz burstet genau sozusagen das ganze Gewebe auf.
Mhm. Aber wenn es ganz blöd läuft, trifft es quer auf und macht einen Riesenschaden. Mhm. Auch da können wir ein Bild zu in die Shownotes reinsetzen. Den Unterschied zwischen einer Low-Velocity-Waffe, wenn sie auf einen Knochen trifft, weil häufig ist es so, dass dieser Knochen frakturiert, durchbricht und das Projektil noch drin stecken bleibt, und vergleicht das wiederum mit einer High-Velocity-Waffe, wo man sieht, was für eine enorme Zerstörung dabei ist, inklusive häufig auch der Fragmentation des eigentlichen Geschosses. Das bedeutet, es zerlegt sich in seine Einzelteile und macht dadurch noch mehr Schaden. Mhm. Leider muss man sagen, es gibt keine sterile Schusswunde. Ein Projektil ist nie steril. Das ist voller Ruß, Schmauch und sonstiger Partikel. Das durchdringt die Haut, das durchdringt den Stoff darüber und so weiter, das Gewebe. Das heißt, auch wenn es ein Querschläger ist, es ist und bleibt eine maximal kontaminierte Wunde. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema temporäre Wundhöhle. Auch hier kommt es zu Mikroeinsprengungen. Und das setzt eine inflammatorische Reaktion in Gang, die gewaltig ist. Warum reite ich jetzt darauf rum? Fangen wir mal an mit Extremitäten. Wenn ich auf einen Knochen treffe mit einem Projektil, dann können diese Knochenfragmente zu sekundären Geschossen werden, weil die überall hin zersprengt werden. Diese Dehnung der Muskulatur kann wiederum zu Gefäßverletzungen führen. Das heißt, die benachbarten Gefäße können intima Einreißungen aufweisen. Das wiederum kann sekundär zum Thrombosen führen. Das macht es also unheimlich komplex und deshalb ist es halt eben wichtig, solche Sachen zu röntgen. Dazu kommt, dass eben durch diese maximal abgegebene Energie und durch dieses massive Zersplittern plus die Kontamination die Wundheilung und damit aber auch die Versorgung extrem schwierig wird. Also wir behandeln das bei uns in der Regel dadurch, dass wir mit dem Fixateur extern anfangen, damit sich das alles in Ruhe erstmal setteln kann. Und wenn die Wunde dann sauber wird, erst dann fangen wir an eigentlich mit einer entsprechenden Versorgung des Ganzen. Hm. Ja, für die, die gerne noch ein bisschen Theorie dazu haben, die Frage immer, warum heißt es einmal 9 mm, warum heißt es Kaliber 38? Ich weiß, ich springe jetzt so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Europäer geben das alles brav in Millimeter an. Wir haben ein metrisches System, das können wir super nachziehen. Die Amerikaner sagen das in Anteil an einem Zoll. Also Kaliber 38 ist das 38stel eines Zolls. Das sind 9,7 mm, entspricht genau dem gleichen letztendlich. Aber nur im Prinzip, wenn man es mal durchrechnen möchte. Gut, schauen wir uns mal zum Beispiel was ganz anderes an. Nehmen wir eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte hat einfach das Problem, ich habe ganz viel Material, also viele kleine Projektile, die auf kurze Distanz sehr viel Wirkung erzeugen und auch in der Regel nicht sehr tief eindringen. Denn es ist so, diese kleinen Kugeln sind gering, übertragen wenig Energie und dringen deshalb nicht so tief in das Gewebe ein. Und dementsprechend habe ich auf kurze Distanz eine große Masse, die auf einen Körper wirkt und auf längere Distanz deutlich weniger. Aber das Problem ist tatsächlich diese Dreidimensionalität von Schrotschussverletzungen. Diese Kugeln wandern überall hin und in der Regel kann ich sie ja nur zweidimensional aufsuchen übers Röntgenbild. Und darum versucht man, ähnlich wie bei Schrapnellverletzungen, auch nur die zu entfernen, die tatsächlich Probleme machen. Weil ansonsten ist das irre, das Ganze aufzusuchen. Also da ist man sehr zurückhaltend mit. Ja, jetzt haben wir viel zur Theorie gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man in der Praxis denn? In der Praxis ist es wiederum recht einfach. Warum? Eine Schussverletzung ist nichts anderes als eine Verletzung. Das bedeutet, ich behandle sie nach demselben C-A-B-C-D-E-Schema wie alles andere auch. Mit einer Besonderheit, ich suche immer nach einem möglichen Ausschuss, wissend, dass es in der Regel keine direkte Gerade gibt zwischen Ein- und Ausschuss. Und ich muss wissen, dass, wie gesagt, 95% der am Körperstamm stattfindenden Verletzungen tatsächlich penetrierend sind in eine Körperhöhle und ich es deshalb wahrscheinlich ein wesentlich größeres Verletzungsausmaß vor mir habe, als ich es tatsächlich sehe. Und nichtsdestotrotz behandle ich die Symptome. Ich stabilisiere, ich sehe zu, dass ich bei Bedarf den Thorax entlaste, gegebenenfalls eine Intubationsnarkose mache, sofern sie nicht massiv zeitverzögernd ist, und ansonsten sehe ich zu, dass ich einen solchen Patienten umgehend im Sinne des Treat and Go in das nächste geeignete, aufnahmebereite Krankenhaus bringe.
Also im Endeffekt unser normales Vorgehen nach PHTLS in Anführungszeichen. Wir schauen noch nach einem Austritt und ansonsten können wir nicht so viel tun, ne?
Richtig.
Wenn du das jetzt mal, also wenn man es so runterbricht. Ich darf vielleicht an der Stelle noch einmal die S3 Polytrauma-Leitlinie so ein bisschen zitieren, die ja auch extra ein Kapitel hat mit Stop the Bleeding. Und im Endeffekt ist es ja auch das, was wir dort noch machen können. Oder sagst du, bringt uns alles nichts, weil ist sowieso irgendwie nur in der Klinik zu versorgen?
Also es ist genau das Richtige, was du sagst. Wir wenden diese Leitlinie an. Wir probieren die Blutung zu stoppen. Wir müssen uns nur im Klaren darüber sein, dass der Faktor Zeit wahrscheinlich ein größerer ist als beim stumpfen Trauma. Das heißt, hier ist es noch wichtiger zu sagen, okay, ich sehe zu, dass ich ins Krankenhaus komme. Wir haben übrigens in der Regel, wenn wir mit Schussverletzungen zu tun haben, und wir haben ein Spezialeinsatzkommando in der Nähe, eine Wahnsinnsexpertise vor Ort, derer wir uns nutzen können im Rettungsdienst. Weil in den SEKs oder auch in den MEKs gibt es speziell ausgebildete Medics. Und diese Polizisten mit einer medizinischen Zusatzqualifikation, in der Regel ist das der Rettungssanitäter, sind extrem gut geschult auf den Umgang mit Schussverletzungen. Und damit haben wir eine wahnsinnig wertvolle Ressource an der Einsatzstelle, die wir unheimlich gut in unser Team mit einbinden können und denen wir auch gerne die Führung des Teams mit übergeben können, weil die gedrillt sind, extrem ziel- und zweckorientiert zu handeln. Und das kann durchaus auch bedeuten, dass eine medizinisch scheinbar indizierte Maßnahme abgelehnt wird zugunsten von, sieh zu, dass wir wegkommen. Also da haben wir eine Ressource, die man, wenn sie zur Verfügung steht, mitnutzen kann in der Patientenversorgung.
Genau, im Endeffekt auch da wieder unsere Golden Hour, die wir versuchen auf jeden Fall einzuhalten und diese als Therapiemöglichkeit Nummer eins.
Genau.
Okay, lass mich die Schussverletzung nochmal ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Also wir haben im Endeffekt ein recht komplexes Verletzungsmuster, was die Schussverletzungen anrichten können. Und oft ist es eben so, dass es in Körperhöhlen eindringt und zusätzlich dort dann auch nochmal Energie abgibt. Da ist es je nachdem, welches Geschoss wir sozusagen vor uns liegen haben. Das Militär, also die Bundeswehr, verwendet da vor allen Dingen Vollmantelgeschosse und die Polizei eben diese Dum-Dum-Geschosse, die du schon angesprochen hast. Dann hast du uns ganz viel über die Ballistik erzählt, dass es wie das Projektil im Endeffekt fliegt und dass es je nachdem, wo man sich befindet und wann das Geschoss eintritt, dass es dann eben auch unterschiedliche Verletzungen machen kann. Unter anderem ist es in der stabilsten Phase, und das habe ich jetzt gelernt, meistens in der Mitte, irgendwie am besten getroffen zu werden, wenn man denn schon getroffen wird. Leider kann man sich das natürlich nicht aussuchen. Genau, es gibt Niedriggeschwindigkeitswaffen, in der Regel Faustfeuerwaffen, und die haben eine kinetische Energie von 400 bis 600 Joule. Wenn man das mal so vergleicht mit einer Defibrillation, weiß man schon so ungefähr, dass es trotzdem noch deutlich mehr und man sieht ja schon, wie die Leute von der Defibrillation oder bei der Defibrillation aussehen. Genau, und dann gibt es eben auch Hochgeschwindigkeitswaffen, also sogenannte Langwaffen mit einer kinetischen Energie von 1000 bis 10.000 Joule und einer sehr starken Gewebszerstörung. Und auch da muss man wieder dran denken, dass die Gewebszerstörung, sobald das Geschoss eingetroffen ist, in den Körper sozusagen diese Gewebszerreißung in einer Höhle in Anführungszeichen macht. Ich habe das jetzt nicht so schön formuliert wie du, aber ich glaube, jedem ist bewusst, was ich meine. Und dass es dadurch natürlich noch zu deutlich mehr Verletzungsmuster oder beziehungsweise größeren Verletzungen, als wir von außen sehen, dann auch kommen kann. Genau, bei Extremitäten muss man daran denken, dass auch Knochenfragmente unter anderem problematisch sein können und die dann auch noch weitere Schäden verursachen können, also sekundär sozusagen, dass es zu Dehnung der Muskeln und dadurch auch zu Gefäßverletzungen führen kann und benachbarte Gefäße eben auch Schäden aufweisen können, die dann im Verlauf auch zu Thrombosen führen könnten. Und wir müssen immer bedenken, dass ein Geschoss nicht steril ist und wir dadurch auch eine enorme Inflammation im Körper haben. Genau, und dann hast du uns noch einmal kurz was über Schrotflinten erzählt, hast da auch eben gesagt, dass wir nicht alle Partikel von den Schrot oder Projektile von dem Schrot sozusagen komplett aus dem Körper primär entfernen müssen, sondern die, die uns eben Probleme bereiten. Habe ich das soweit gut zusammengefasst erstmal zu diesem Thema?
Total, super. Also du hast richtig gut aufgepasst. Ja, Susanne.
Erste Sahne. Ich muss zugeben, ich habe ja auch deinen Vortrag. Ja, also dementsprechend fällt es mir natürlich leichter.
Ach, Quatsch, komm.
Okay, gut. Wir denken trotzdem nochmal dran. Stop the Bleeding, ich habe das eben angesprochen, nur um das einfach zu vervollständigen. Wir haben da generell jetzt einmal in der Leitlinie gesagt, Einschränkung der Literatur, weil natürlich klinisch ist es eine große Heterogenität, man hat einen hohen Selection Bias, es wurde nur das berichtet, was auch wirklich im Krankenhaus dann ankam an Patientenklientel. Vergleichbarkeit ist schwierig und auch die Relevanz von manchen Studien kann nicht so richtig eingeschätzt werden. Aber generell konnten sich alle einigen, dass aktive Blutungen, soweit sie im prähospitalen Setting erfolgen, einer Blutstillung zu und zugänglich sind einer Blutstillung, immer versucht werden, gestoppt zu werden. So wäre dann hier auch die Therapie. Aber man muss immer bedenken, und das ist eine ganz wichtige Quintessenz aus unserem Podcast, dass wir hier die Grunderkrankung oder die Grundverletzung nicht behandeln können und dementsprechend eben ein Load-and-Go-Verfahren machen sollen. Wieder zurück zur Leitlinie.
Darf ich da kurz einsteigen?
Selbstverständlich.
Ja, weil steig ein. Ich bevorzuge tatsächlich einen etwas anderen Terminus, nämlich nicht Load and Go, sondern Treat and Go.
Treat and Go, okay, ja, cool. Ja.
Und ich möchte das kurz mal an einem Fallbeispiel rüberbringen. Mhm. Wir denken ja enorm statisch, leider. Das bedeutet, wir behandeln oder wir transportieren. Wir machen ja wenig dazwischen. Das ist auch ein Stück weit richtig. Weil wenn wir nicht angeschnallt im Fahrzeug unterwegs sind, ist das ein Risiko.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst.
Genau. Nichtsdestotrotz kann ich auch sehr wohl gewisse Maßnahmen während der Fahrt vorbereiten zum Beispiel, kann auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs herabsetzen, um sie sicher durchzuführen. Und wenn ich fertig bin, mich wieder anschnallen, dann die Geschwindigkeit wieder aufnehmen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, nehmen wir ein ganz einfaches Ding. Ich will einen zweiten Zugang legen. Das kommt ja oft vor. Und ich habe einen zeitkritischen Patienten. Dann nehme ich mir alles das, was ich brauche, lege es mir auf den Schoß, bereite angeschnallt die Infusion vor, staue meinen Arm derzeit, habe alles für die IV-Begabe mit dabei, für die Punktion dabei. Und meistens in den RTWs komme ich ja so nah Extremität dran, dass ich sogar angeschnallt punktieren kann. Aber die ganze Vorbereitung kann ich während der Fahrt machen. Und wenn ich in die Durchführung gehe, kann ich sagen, jetzt fahr langsam. Mhm. Und das dann auch entsprechend machen. Und ich glaube, dass dieses Out-of-the-Box-Denken bei den wirklich kritischen Patienten uns hilft, dass wir Maßnahmen durchführen während der Fahrt. Immer in enger Absprache mit demjenigen, der uns fährt. Aber wir haben Sonder- und Wegerechte ja auch deshalb, dass wir mal bewusst langsam fahren können. Das heißt ja nicht, dass wir nur immer die Schnellsten deshalb auf der Gasse sein müssen. Deshalb bin ich so ein Fan von Treat and Go und mache viele Dinge, während der Fahrt bei den richtig kritisch Kranken, bei allen anderen bin ich entspannt und setze mich lieber hin und stall mich auch an. Aber das ist etwas, was auch einfach eine Therapieoption meines Erachtens mit darstellt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, du sprichst was an, was auch so in der Praxis wahrscheinlich mehr Leute machen, als man es so ganz öffentlich vielleicht zugeben würde. Ich habe in der Tat auch schon während der Fahrt gestanden. Früher als Rettungsassistentin oder irgendwie Rettungssanitäterin noch deutlich häufiger. Ich fand, da war der Fokus aber auch noch nicht so auf die Sicherheit des Personals. Zumindest ist das in den letzten Jahren immer mehr noch, finde ich, in den Fokus gerückt, dass man sich anschnallen soll. Ich habe auch zuletzt als Rettungsassistentin immer gesagt, du musst dich anschnallen, zum Notarzt oder der Notärztin gesagt, du musst dich anschnallen. Also sofern wir da irgendwo angeschnallt sein konnten, aber die Geschwindigkeit zu reduzieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wie man auch eben währenddessen arbeiten kann. Und das, was du sagst mit der Vorbereitung, ist, finde ich, auch super wichtig und kann man auf alle Teile der Medizin übertragen. Denn wenn man einmal da gestanden hat, ich hatte es jetzt vor kurzem erst, deswegen ist das ein ganz anderes Beispiel aus der Onkologie, aber da gestanden hat und einen Port anstechen wollte und sich schon sterile Handschuhe angezogen hat und dann merkt, dass die Portnadel aber eben noch verpackt ist, dann bringen einem die sterilen Handschuhe eben auch nichts. Und dementsprechend vorbereiten, alles fertig machen und dann einmal kurz sozusagen die Maßnahme durchführen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle und ja logische Variante.
Super, ja, genau. Also das ist etwas, wenn man es einfach in sein Portfolio mit einbaut, dann hat man wieder ein paar mehr Möglichkeiten, sehr flexibel auf so eine Lage zu reagieren.
Mhm. Wir merken uns, wir sagen alle nur noch Treat and Go. Finde ich sehr gut.
Okay.
Okay, Blutverluste, das wissen wir alle, führen zu Volumenmangelschock und auch zu einer Inflammationsaktivierung und zusätzlich noch zu einer Aktivierung der Gerinnungskaskade, was dann wiederum zum Verbrauch und dann im weiteren Verlauf noch zu einer Hyperfibrinolyse führen kann. Und da haben wir eben, wenn wir uns in so einem hämorrhagischen Schock bewegen, eine tödliche Trias, die in der Leitlinie auch angesprochen wird. Und zwar bestehend aus einer Laktatazidose, einer Koagulopathie und der Hypothermie. Und das ist eben dann das, was den Patienten wirklich das Genick in Anführungszeichen bricht. Verbluten und hämorrhagischer Schock sind auch dynamische Ereignisse. Je länger das unkontrolliert bleibt, desto höher ist die Letalität. Beispielsweise ist bei einer intraabdominellen Blutung in den ersten 90 Minuten ist so, dass die Letalität alle 3 Minuten um circa 1% zunimmt. Deswegen sagt eben auch die aktuelle Literatur, dass man versuchen soll, die Blutung zu stoppen. Und da ist es wieder, um auf unseren Podcast zurückzukommen, eben das ganz typische C-ABCDE beziehungsweise X-ABCDE. Und man soll eben den Blood Sweep machen, den wir auch das letzte Mal angesprochen haben. Trotzdem aber auch an okkulte Blutungen denken, die jetzt nicht sofort sichtbar sind. Und da ist es eben auch bei Schusswaffen häufiger oder bei Schusswaffenverletzungen, so muss man sagen, häufiger der Fall, dass man eben die Blutung nicht unbedingt erkennen kann. Gerade irgendwie ein Geschoss, was zum Beispiel intraabdominell irgendwo eingetroffen ist, da sieht man die Verletzung ja nicht unbedingt von vornherein. Ja. Genau. Und man muss nochmal an Abscherungsverletzungen auch generell bei einem Trauma denken. Da könnte man zum Beispiel zwischen Haut, Subkutis und der Faszie so eine Ablederung haben und das kann enorm einbluten. Und auch das wurde explizit nochmal, wenn wir uns jetzt nur um Trauma und nicht um Schusswaffengebrauch drehen, sozusagen genannt. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschwiffen und du hast gleich noch eine schlaue Anmerkung. Perfekt, wir kriegen den Bogen dann gleich wieder.
Ich hätte noch mal einen Herzenswunsch, wenn wir über die Lethal Triad uns unterhalten.
Ja.
Weil wir gerade in der Präklinik einen Schlüssel in der Hand haben, den wir viel zu selten wirklich sauber bedienen. Und das ist die Hypothermieprophylaxe.
Ja.
Die wenigsten von uns haben die empfohlenen 3 bis 6 Gramm Fibrinogen an der Einsatzstelle. Wir haben Tranexamsäure mit dabei, die können wir geben. Übrigens spannend, auch IM. Es gibt inzwischen gute Daten zu.
Das ist wirklich spannend, habe ich noch nicht gehört. Interessant. Ja.
Also für die, die sich überhaupt für dieses taktische medizinische interessieren, es gibt eine sehr gute Website mit offenen Daten, die nennt sich deployedmedicine.com.
Das packen wir euch in die Shownotes.
Genau, das ist die Zusammenfassung aller taktischen medizinischen Literatur, Regeln und Handlungsanweisungen, nicht nur für Spezialkräfte, die Amerikaner jetzt Gott sei Dank endlich offen hingestellt haben, das heißt für jeden frei zugänglich, mit verschiedenen Practical Guidelines. Und ich hatte das große Vergnügen, dass ich mit dem Vorsitzenden des Committees für Tactical Combat Casualty Care jetzt letzte Woche in Brüssel zusammensitzen durfte bei einer NATO-Tagung und wir natürlich total viel über taktische Medizin geschnackt haben, was voll Spaß gemacht hat. Und es sind unheimlich auf Praxis bezogene Sachen. Und deshalb, Tranexamsäure wird auch gerade entwickelt, dass wir nicht diese vollen 10 Milliliter da irgendwo reinjagen müssen, was ja enorm viel ist von dem Volumen her, sondern es gibt auch kleinere Dosierungen und die kann man IM geben.
Cool.
Spannend. Aber davon abgesehen, Hypothermieprophylaxe bedeutet eigentlich, wenn man es ganz einfach nimmt, wenn wir im RTW stehen, der Knalle heiß ist und uns die Suppe runterläuft, dann hört der Patient erst auf zu frieren.
Ja.
Und es ist vollkommen wurscht, welche Jahreszeit es hat. Also deshalb, wenn ihr in euren RTW reingeht und ihr habt einen Traumapatienten, es ist wurscht, welches Trauma der hat, dann heizt ihn, weil auch 30 Grad draußen sind noch 7 Grad kälter, als der Patient eigentlich braucht. Es klingt gemein, aber schwitz bitte mehr.
Ja, verbrennt doch auch Kalorien.
Ja, genau, das ist total gut. Den seht das als Workout.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Hinweis, den wir wirklich zu selten nutzen. Ich glaube, das ist ganz eindeutig so, dass wir eigentlich deutlich mehr Wärmeerhalt machen müssten. Ja, Punkt. Gut, dann haben wir unser erstes Thema sozusagen von den beiden großen Themen schon abgearbeitet, wenn ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Und dann würde ich zu einem noch selteneren Thema kommen, was aber im Endeffekt einen noch größeren Effekt haben kann. Und zwar den Explosionsverletzungen.
Ja, die allermeisten Explosionsverletzungen, denen wir in Deutschland begegnen, sind tatsächlich Unfälle. In der Regel im Zusammenhang mit einer Gasleitung, also eine Gebäudeexplosion, vergleichbare Dinge, der Gasherd, der in Ruhe ausgeströmt hat und es gibt einen Zündfunken, das Ganze setzt um. Wir haben so gut wie nie in Deutschland es mit Bomben oder Explosionen in dem Sinne zu tun, militärisch. Das ist gut.
Zum Glück, genau.
Genau. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir uns in nur ganz wenigen Zentren tatsächlich mit Explosionsverletzungen wirklich auskennen. gehen wir mal von einer Explosionsverletzung aus. Dann möchte ich kurz mal so einen zeitlichen Ablauf abreißen, der so entsteht nach einer Explosion. Und wir nehmen uns mal eine Zeitachse mit 100% Beteiligter und bis zu 72 Stunden und wir gehen mal jetzt ohne irgendeine Intervention rein. Dann ist es so, dass in den ersten 6 Minuten ca. 20% der Betroffenen nach einem schweren Explosionstrauma versterben, weil die Explosion so viel Kraft ausgesetzt hat, dass schlicht und ergreifend der menschliche Körper das nicht überleben kann. In der nächsten Stunde versterben weitere 10% in der Regel an der Hämorrhagie oder an der Atemwegsverlegung. In den ersten 6 Stunden versterben dann nochmal weitere 10%, da sind wir bei einer 40%igen Todesrate, infolge von Komplikationen aus dem Schockgeschehen. Dann flacht die Kurve in der Zeitphase zwischen 6 und 24 Stunden nach dem Ereignis ab, um dann nochmal um weitere 10% zuzunehmen, in der Regel durch infektionsbedingte Komplikationen. Das heißt, die Gesamtletalität unbehandelt nach einer schweren Explosion liegt bei nahezu 50%, wohlgemerkt unbehandelt. Das können wir extrem abflachen. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass nach dem schweren Trauma in den ersten 6 Minuten Menschen versterben werden, selbst wenn wir bei ihnen sind und selbst wenn wir unser Bestes geben, sie am Anfang noch wach ansprechbar gegebenenfalls sein sollten. Und wir uns deshalb bitte keinen Vorwurf machen, dass wir den oder diejenigen nicht retten konnten, sondern schlicht und ergreifend mit der Wucht der Explosion zu tun hat, die wir teilweise in der Tiefe überhaupt nicht sehen können. Das vorweggeschickt. Mhm. Gut, wenn wir uns jetzt mal mit explosiven Stoffen befassen, dann nehmen wir ein sogenanntes TNT-Äquivalent zur Grundlage. Jetzt muss ich nachdenken, ich glaube Trinitrotoluol dürfte die richtige Bezeichnung für TNT sein. Wurscht. Wichtig ist, derjenige, der die Nobelpreise vergeben hat, hat auch das meiste Geld mit Sprengstoffen verdient. Und es ist auch spannend. Letztendlich egal. Ja, Dynamit Nobel halt, ne? Ist ja letztendlich wurscht, worum es geht, aber man rechnet es in TNT-Äquivalent um, egal ob man jetzt über modernen Plastiksprengstoff sich unterhält, C4 oder wie sie alle heißen. Gehen wir mal dazu über, was kann man denn so mit sich tragen? Also wenn man als Selbstmörder unterwegs ist und so ein Suicide Package mit sich trägt, also eine Weste, eine Sprengstoffweste, dann hat die in der Regel 1 bis 5 Kilogramm Sprengstoff. Das bedeutet, dass ich einen tödlichen Radius von circa 5 Meter um mich herum habe, wodurch die Explosionswirkung letal ist. Mhm. Ich habe aber schwer Verletzte in einer Reichweite von 10 bis 30 Metern. Das ist schon ordentlich. Und wir reden, wie gesagt, zwischen 1 und 5 Kilogramm. Skalieren wir das etwas hoch und nehmen einen Kleinwagen, dann sind wir um die 200 Kilogramm unterwegs, die man so sinnvoll in einen Kofferraum packen kann. Dann haben wir schon eine tödliche Reichweite von 30 Metern und schwer verletzte Reichweite 400 Meter. PKW steigert das noch. Nehmen wir mal einen Van, da ist ungefähr 1 Tonne, die reinpasst. Und Oklahoma City, das war ein Bombing von einem FBI-Gebäude, wo die gesamte Fassade dieses Gebäudes eingestürzt war. Das war ein Van, die haben hinten Düngemittel reingepackt, ungefähr 1 Tonne, und haben die zur Umsetzung gebracht. Mit einer tödlichen Reichweite von 80 Meter und immerhin 500 Meter Reichweite für Schwerverletzte. Dann steigern wir das, LKW 4,5 Tonnen, Tanklaster 13 Tonnen. Ja, und wenn man Tanklaster sich anguckt, es gab mal in Beirut nicht diese Explosion des Düngemittellagers. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich diese YouTube-Videos mal anzugucken, weil man dort eine besondere Charakteristik der Explosion erkennen kann, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, nämlich die Druckwelle, die als allerschnellstes nach dem Licht durchgeht. Und da sieht man, was eine Druckwelle ausmacht. Das ist unheimlich gut zu sehen. Aber man hat auch mal in den 80er Jahren die US-Botschaft in Beirut mit einem Tanklaster angegriffen. Das waren ungefähr 14 Tonnen Sprengstoff. Und im Umkreis von 140 Metern hat keiner mehr überlebt. Und fast 2 Kilometer war die Reichweite für Schwerverletzte. Mhm. Und nehmen wir einen Sattelzug jetzt. Und damit wären wir wieder am Breitscheidplatz. Also das, was zu Weihnachten vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Ein Sattelzug mit fast 40 Tonnen. Da wäre die Schwerverletztenreichweite bei über 2 Kilometern gewesen. Also da sind wir in Ausmaßen angekommen, die können wir uns kaum vorstellen. Hm. Wenn wir uns jetzt Explosionsverletzungen angucken, dann können wir sie letztendlich aufgrund der Art der Explosion, wie sie stattfindet, in 5 verschiedene Verletzungsmuster aufteilen. Primär, sekundär, tertiär, quartär und quintär. Das ist schon mal gut, das lateinische Zählen. Aber jetzt gucken wir mal dahinter, was steht dahinter? Eine primäre Verletzung entsteht durch die Druckwelle. Das Licht ist ja das Erste, was wir sehen, breitet sich halt am schnellsten aus. Aber die Druckwelle hat eine Geschwindigkeit von 3000 bis 8000 Meter pro Sekunde. Das ist eine irre Geschwindigkeit. Und die breitet sich von der Explosion aus nach peripher aus. Wumm. Und wir unterscheiden hier Stresswaves, die sich longitudinal ausbreiten, von sogenannten Shearwaves, die sich transversal ausbreiten. Ist letztendlich so, naja, warum ist das wichtig? Kommen wir gleich zu. Auch hier ist die Auswirkung dosisabhängig. Das heißt, wenn ich die Druckwelle einmal durch mich durchkriege, dann könnte ich noch Glück haben. Stehe ich in einer Ecke, wo die Druckwelle zum Beispiel von den Wänden reflektiert wird, um dann von den Wänden reflektiert wieder durch mich durchzuwandeln, dann kann es in meinem Körper zu einem Aufschaukeln kommen. Und das wird noch schlimmer. Das sieht man in der sogenannten Friedländer-Kurve, die dahinter steht. Also bedeutet es, je nachdem, wo ich mich in einem geschlossenen oder offenen Raum finde, was um mich herum ist, wie stark ich von dem Druck betroffen werde. Kommen wir zu diesen longitudinalen Stresswaves. Sie sind vergleichbar, wenn man sich das vorstellen möchte, mit kochendem Wasser. Durch diese Stresswaves verursachen wir schwerste mikrovaskuläre Schäden und Gewebsrupturen. Das heißt also, ich habe Zerstörungen im Endstromgebiet, die ich eigentlich gar nicht groß sehen kann, aber die mir vielleicht durch petechiale Blutung oder Vergleichbares erst auffallen. Bei den Shearwaves, diesen transversalen Wellen, ist es so, dass sie zu einer asynchronen Bewegung von Geweben führen können. Das heißt, es kann dazu kommen, dass ligamentär aufgehängte Organe an ihren Ligamenten abreißen. Und auch verdreifacht sich die Wirkung dieses Blasts unter Wasser. Das ist der Grund, warum man ein U-Boot in großer Tiefe mit einer relativ geringen Sprengladung zum Detonieren oder zum Implodieren bringen kann, weil, wie gesagt, die Verdreifachung mit dazu kommt. Beiden Wellen, vor allem den Stresswaves, wird nachgesagt, dass sie mit ursächlich sein können für ein PTBS, weil durch diese umschriebene Gewebswirkung es schon tatsächlich zu Veränderungen kommen kann. Das ist immer noch Gegenstand Forschung, Untersuchung, aber es ist mit einer der auslösenden Faktoren vollkommen losgelöst zu dem, was der arme Mensch in dem Moment erleben musste durch die optischen, akustischen Eindrücke, die auf ihn da gewirkt haben. Jetzt gehen wir mal zu anderen betroffenen Organen, die durch den Primary Blast betroffen werden. Das sind die Ohren, das ist die Lunge, das ist interessanterweise vor allem das Kolon, sowie gasgefüllte Organe und das Gehirn. Es ist so, dass ich, fangen wir bei dem Ohr an, zwischen 9% und 47% Trommelfellrupturen finde. Warum diese riesen Bandbreite? Weil, wenn ich mich auf offener Fläche befinde, ich viel seltener eine Trommelfellruptur habe, als wenn ich mich in einem geschlossenen Raum finde. Und das macht es so schwierig. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass, wenn ich eine Trommelfellruptur nachweise, ich zum Beispiel auch eine pulmonale Verletzung mit dabei habe. Ich kann sehr wohl sagen, dass, wenn ich die Trommelfellruptur sehe, sie wahrscheinlich trotzdem da ist. Aber es geht halt nur in eine Richtung, diese Kausalität. Es ist nichtsdestotrotz die häufigste Verletzung bei einer Blast Injury überhaupt durch die Druckwelle. Und das kriege ich auch schon mit einem guten Knallkörper hin, mit so dem klassischen C-Böller oder Vergleichbares, der nah am Ohr gezündet wurde. Deshalb sind sie oft hinweisend auf eine Lungenbeteiligung, aber nicht beweisend. Und in 30% bleiben leider Hörminderungen übrig. Und das muss man sich auch im Klaren drüber sein, wenn ich dann auf einen Patienten treffe und der komisch reagiert. Das kann deshalb sein, weil er mich schlicht und ergreifend nicht hört, weil sein Trommelfell rupturiert ist. Also das im Hinterkopf haben, die sind häufig taub. Einfach aufgrund der Explosion. Gehen wir eine Etage tiefer auf die Lunge. Die Blast Lung ist eines der am schwierigsten zu behandelnden und auch kniffligsten Verletzungsmuster, die nach einer solchen Explosion übrig bleiben. Es ist die häufigste Todesursache nämlich. Das hängt damit zusammen, dass ich ja ein gasgefülltes Organ habe, durch das diese Wellen durchgehen. Und es kommt hier zu Gewebsrupturen zwischen Alveolen und Kapillaren mit infolge einer Ausbildung von alveolovenösen Fisteln. Damit eine Zunahme des Schandvolumens. Damit verbunden parenchymatöse Einblutungen. Damit verbunden Reduktion der Gasaustauschfläche und konsekutiv Lungenödem. Das heißt also, ich habe es unheimlich schwer, das in den Griff zu kriegen. Und interessanterweise ist es häufig so, dass wenn ich solche Patienten in der Frühphase intubiere, dass sie sich von der Oxygenierung verschlechtern unter der ersten Phase der Beatmung. Da bitte nicht nervös werden. Das passiert schlicht und ergreifend. Trotzdem beatmen wir diese Lungen in der präklinischen Phase wie eine ARDS-Lunge. Also Low Tidal Volume, 6 ml pro Kilogramm ideales Körpergewicht, höhere Atemfrequenz, ein hoher Peep oder Basic Airway Pressure, je nachdem welches Wort man nehmen möchte. Also wir empfehlen mindestens zweistellig, sprich 10 und aufwärts. Und dann sehr zügig bitte durchs Thorax-CT durch. Also klar durchlaufen die sowieso eine Traumaspirale, aber hier muss man klar sagen, dass das CT für uns wesentlich aussagekräftiger ist als der konventionelle Thorax. Auch in der Verlaufskontrolle solche Geschichten und großzügig in der Indikation zur ECMO-Therapie bei solchen Patienten.
Das wollte ich gerade fragen, ob man dann eine ECMO to Bridging, bis man Besserung sieht. Im Endeffekt ist es ja auch das, was wir bei einer normalen VV-ECMO beim ARDS machen.
Vollkommen richtig. Also von der Seite her bitte genauso in der Behandlung, weg von den Kortikoiden und all solchen Sachen, das muss man einfach im Hinterkopf haben, die Lunge braucht eine Zeit.
Proning?
Ja, warum nicht?
Genauso.
Also gerade bevor ich an die ECMO rangehe, kann ich erst Proning ausprobieren und versuchen, ob es mir was bringt, bin ich ein Riesenfan von, weil gerade auch für die Häuser, die jetzt keine ECMO zur Verfügung haben, als Bridging to ECMO, bitte legt sie erst auf den Bauch und nicht nur 12 Stunden, also lasst sie lange auf dem Bauch liegen. Da gehen wir von 12 bis 24 Stunden, damit auch wirklich ein Effekt auftaucht.
Ja. Ja, das war ja auch im ARDS jetzt eigentlich das, ne? Ventilations-Perfusionsverhältnis verbessert durch das Proning. Genau.
Absolut. Okay. Gehen wir noch eine Etage tiefer. Und zwar zum Abdomen. Die Druckwelle der Explosion führt an gasgefüllten Darm zu einer potenziellen Kombination aus einer ischämischen Schädigung der Darmwand. Das ist so wie Fischers Fritze, aber gut. Also ischämische Schädigung der Darmwand, die ist teilweise reversibel, aber teilweise geht sie auch in Nekrosen über. Und das Problem ist, dass die nach 3 bis 5 Tagen erst klinisch relevant werden und sich häufig am terminalen Ilium im Übergang zum Kolon manifestieren. Das bitte deshalb im Hinterkopf haben. Hier ist nämlich ein Fallbeispiel aus der Praxis. Mein letzter LNA-Einsatz war bei der Explosion einer Küche. Da ist ein Gasherd explodiert. Das hat zu einer Riesenexplosion in diesem Haus geführt. Da hat es eine ganze Wand bei weggehauen und es waren 4 Kinder beteiligt plus 2 Erwachsene. Und die sahen nach außen größtenteils relativ unverletzt aus. Die sind auch alle ins Krankenhaus gegangen und dann sollten die eigentlich alle sofort entlassen werden. Und ich habe extra nochmal mit den Kliniken telefoniert, um zu sagen, Leute, die könnt ihr nach Hause lassen, das ist nicht das Problem. Aber gebt ihnen bitte folgende Information mit. Wenn ihr nach 3 bis 5 Tagen Bauchweh bekommt, dann kommt ihr unverzüglich zurück ins Krankenhaus. Geht bitte nicht zum Hausarzt, weil dann habt ihr das Problem, dass eine Darmruptur stattgefunden hat. Und das muss im Hinterkopf haben. Also es heißt nicht, dass ich alle, die einen Blast abbekommen habe, jetzt deshalb 5 Tage im Krankenhaus überwachen muss. Die kann ich auch guten Gewissens entlassen, wenn nichts weiteres festzustellen ist. Aber auch das Laktat ist hier kein prognostischer Parameter. Und mit dieser Latenz von 3 bis 5 Tagen können sie klinisch relevant werden. Und dann habe ich natürlich ein hochakutes Krankheitsbild mit im akuten Abdomen verbunden. Das muss ich dem Patienten in der Aufklärung mitgeben, dass sie das bitte nicht vergessen und in den Entlassbrief auch mit rein dokumentieren. Ja. Auch bei den parenchymatösen Organen wie Milz, Leber und Nieren kann es zu einer Minderperfusion und zum Funktionsausfall führen. Wir hatten das ja schon gesprochen durch die mikrovaskulären Schädigungen, die durch die Druckwellen entstehen.
Das auch im Verlauf, also auch nach 3 bis 5 Tagen?
Deutlich seltener. Man merkt halt, dass der Anteil bei den parenchymatösen Strukturen sofort greift, wohin bei den gasgefüllten Strukturen, deshalb ist eben der idiozykale Übergang so spannend dafür und das Kolon, weil ich dort eben durch diese zusätzlichen Gasfüllungen einfach eine Verstärkung habe, die nicht sofort zur Ruptur führt, sondern erst dann sekundär. Jetzt werden meine Viszeralchirurgen bestimmt stolz auf mich sein, dass ich das alles brav erzählt habe, was sie mir aufgeschrieben haben.
Sehr gut.
Okay. Kommen wir nochmal zu kardiovaskulären Effekten durch den Blast. Hier kann es zu einer Contusio Cordis kommen, einfach durch diesen Druck, der auf das Herz gewirkt hat. Ich habe dadurch aber das Problem, dass es sein kann, dass ich einen Patienten habe, der Bradykardis, der zusätzlichen Volumenmangel hat und nicht mehr Tachykard werden kann. Das heißt, ich habe eine volumenrefraktäre Hypotension bei einem niedrigen Cardiac Index und normalen systemischen Widerständen. vergleichbar mit einer vasovagalen Reaktion noch zusätzlich. Das bedeutet also, wenn ich dann mit einem Pico arbeite, muss mir im Klaren darüber sein, dass ich hier massiv an der Inotropie arbeiten muss. Mhm. Das ist vergleichbar, als wenn ich Patienten aus dem Herz-OP kriege, die eine Kardioplegie-Lösung hatten.
Okay.
Also da ist das Adrenalin primär an der Einsatzstelle unser Katecholamin der Wahl. Es bringt nämlich nichts, wenn ich peripher versuche, den Widerstand durch Noradrenalin zu erhöhen. Da sagt mein Herz, nee, du, das kann ich nicht. Ich mache da jetzt dicke Backen mit dem Volumen, was du mir gibst. Ich krieg's gar nicht gepumpt. Und dann bleibt das Wasser noch mehr in der Lunge stehen, wo wir es ja schon überhaupt nicht haben wollen, aufgrund der Blast Lung. Also da ist tatsächlich in der Wahl nach der Explosionsverletzung das Adrenalin zu bevorzugen. Mhm. Zum Hirn bin ich ja schon gekommen. Durch diesen Blast kann es halt ein PTSD geben, weil man, das konnten wir im MRT nachweisen, da war der Professor Zimmermann in Berlin sehr aktiv, diffuse oder fokale axonale Schädigungen in Folge gibt bis hin zu Luftembolien. So, jetzt haben wir das, was Druck machen kann, besprochen. Das ist schon eine ganze Menge.
Auf jeden Fall. Du hast gerade PTSD gesagt. Auf Deutsch wäre es PTBS, richtig?
Genau, richtig.
Okay, gut. Nur, dass wir von dem allen sprechen, also sozusagen alle uns verstehen, also posttraumatisches Belastungssyndrom.
Richtig. Sorry, ich hatte die englische Abkürzung genommen mit Stress Disorder, aber.
Alles gut, ich wollte es nur klären.
Sehr gut. Nein, gut. Danke. Ja, so, jetzt können wir uns das so vorstellen. Wir stehen an einem Fenster. Die Druckwelle ist durch. Wir haben gesagt, boah, super, das Thema ist vorbei, Explosion ist über. Leider nicht. Jetzt kommen wir zu den sekundären Verletzungen. Die sekundären Verletzungen, und jetzt kommen wir zu dem penetrierenden Trauma, entstehen nämlich durch die Fragmentation der Stoffe, die durch die Druckwelle mobilisiert werden. Das kann Glas sein, das können Baustoffe sein, Metalle, Schrapnelle, alles Mögliche, was da so mitfliegt. Und das penetriert jetzt durch unseren Körper durch.
Hm. Jetzt sind wir wieder vergleichbar. Sag uns Zivilisten noch mal kurz, was Schrapnelle sind.
Ach so, Schrapnelle sind Metallbestandteile von einem Explosivkörper.
Okay.
Oder die zum Beispiel um einen Explosivkörper drumherum bewusst angebracht werden, damit sie sich dadurch mobilisieren. Mhm. Also letztendlich ziemlich blöd. Jetzt sind wir erst mit Druck aufgepumpt worden und jetzt fliegen diese ganzen Splitter noch hinterher und verletzen uns. Und das macht es enorm schwierig, weil im militärischen Setting tragen wir Soldaten ja eine Schutzweste. Mhm. Das heißt, wir haben eine Keramikplatte vor dem Rücken und vorne vor der Brust. Und wir haben, um diese Schrapnelle abzuwehren, Kevlarstoff noch drumherum. Und deshalb sind bei uns diese Boxen, also Thorax und Abdomen, ziemlich gut geschützt. Wir haben einen Helm mit an, der schützt unseren Kopf. Und wir haben eine Splitterschutzbrille mit dazu, die schützt die Augen. Das heißt, wenn man sich soldatische Verletzungsmuster anguckt, dann sind die nicht so stark betroffen. Es gibt dazu auch sehr eindrucksvolle Bilder aus dem Anschlag in Brüssel auf dem dortigen Flughafen. Da waren nämlich Militärpatrouillen unterwegs mit ihren Westen und Zivilisten. Die Zivilisten waren extrem schwer verletzt, weil nämlich Thorax und Abdomen durch die sekundären Geschosse, also durch die sekundäre Verletzung, penetriert worden sind mit starken Verletzungsfolgen und die Soldaten Glück hatten. Bei denen waren nur in Anführungsstrichen die Extremitäten betroffen. Mhm. Weil jetzt bin ich beim klassisch penetrierenden Trauma. Ich habe die Gefahr der Verletzung großer Gefäße. Ich kann das Verletzungsausmaß unheimlich schwer nur abschätzen, weil die ganze Körperoberfläche durch viele, viele kleine Hautverletzungen einfach gekennzeichnet ist. Ich kann aber nicht sagen, was ist davon wie in die Tiefe reingegangen. Mhm. Und das macht es unheimlich schwer. Deshalb muss ich auch hier wieder auf das zurückgreifen, was uns die S3 Polytrauma-Leitlinie sagt. Ich behandle das, was in dem Moment das Hauptproblem darstellt und sehe zu, dass ich diesen Patienten symptomorientiert stabilisiert bekomme, um ihn dann in die Klinik zu bringen.
Treat and go.
Ja, genau. Also jetzt haben wir schon zwei Sachen, die uns wirklich gut umbringen können. Mhm. Jetzt kommt das dritte. Weil wir werden als Körper selber durch den Blast erfasst und werden gegebenenfalls auf einen anderen Gegenstand geschleudert. Das heißt, unser klassisch stumpfes Trauma kommt jetzt noch mit dazu. Also Druck als erstes, Penetration als zweites und jetzt kommt die stumpfe Verletzung, weil wir als Körper irgendwo gegengeschleudert werden. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, weil das ist etwas, das kennt ihr alle aus den Verkehrsunfällen heraus und von Treppenstürzen etc. Das können wir gut behandeln, aber auch da kennen wir die Folgen davon. So, jetzt kann es noch zu einer quartären Verletzung kommen. Die quartäre Verletzung entsteht durch die Hitzeschädigung durch Flammen oder heiße Gase.
Darf ich nochmal zur Tertiären zurück?
Ja, sehr gerne.
Immobilisation dann von allen Explosionsopfern?
Tja, bei Explosion ja. Warum? Weil ich nicht unterscheiden kann, ob es durch die sekundäre Verletzung und damit definitiv irreversibel oder durch die tertiäre Verletzung gekommen ist, damit potenziell reversibel. Anders als bei der Schussverletzung. Mhm. Wenn eine Kugel das Rückenmark durchtrennt hat, dann ist es durchtrennt.
Da ist es.
Fertig aus. Jo. Da kann ich nichts mehr machen. Aber hier kann ich nicht sagen, ist es so oder ist es nicht so. Deshalb ja, Immobilisation.
Würde man ja auch denken, aber gut, dass wir es nochmal spezifiziert haben.
Richtig.
Gut,
jetzt. Ohne auf die Thema Headlocks versus Stiffneck einzugehen.
Lassen wir außen vor.
Sehr emotionales Thema, aber ist nicht schlimm.
Auf jeden Fall. Quartäre Verletzungen, da warst du stehen geblieben.
Richtig, also jetzt sind wir geföhnt, penetriert und geschleudert worden und jetzt wären wir noch gegrillt. Weil jetzt kommt die Hitzewirkung gegebenenfalls noch obendrauf. Das heißt, ich habe obendrauf noch erst- bis drittgradige oder viertgradige Verbrennung als Folge einer Explosion. Also nochmal ein unheimlich komplexes Trauma obendrauf. Mhm. Meistens das, was uns als Ersthelfer am meisten beeindruckt. Hitzeschädigungen, thermische Einwirkung ist etwas, was uns unheimlich mitnimmt. Man hat so das Gefühl, das rührt an Urinstinkte und wir sind eigentlich in der Regel total geflasht und stürzen uns nur auf dieses offensichtliche Krankheitsbild. Ist aber in diesem Zusammenhang das Unerheblichste. Die anderen Sachen sind die, die Feuer umbringen. Das muss man im Hinterkopf haben. Ohne dass wir jetzt ganz besonders tief nochmal in diese thermomechanischen Kombinationsverletzungen einhergehen, was die thermischen Anteile angeht. Super spannend und ich muss sagen, ich habe die Zeit in Ludwigshafen auf der Verbrennungsintensiv als unheimlich bereichernd empfunden. Das war so spannend, dieses halbe Jahr da zu verbringen und verschiedene Sachen zu sehen, aber ist halt hier doch eine andere Hausnummer.
Glaube ich sofort, ja.
Jetzt kommen wir zu den sehr seltenen, aber leider immer wieder fortkommenden quintären Verletzungen. Quintäre Verletzungen entstehen vor allem bei Selbstmordanschlägen. Wir hatten das ja ursprünglich mal gesagt, hier der Attentäter mit 1 bis 5 Kilo Sprengstoff. Mhm. Weil nämlich Reste des Attentäters in die Opfer eindringen, mit der Gefahr der Infektion. Und das wurde vor allem in den Zeiten des Irakkrieges sehr gerne genutzt, dass man aktiv Familien angesprochen hat mit Menschen mit chronischen Erkrankungen, bevorzugtweise Hepatitis, um ihnen Geld zu bieten, damit sie sich selber in die Luft sprengen und man zusätzlich durch die Hepatitis noch eine biologische Kontamination der anderen Opfer mit verursacht hat. Das ist ein schreckliches Vorgehen, aber unabhängig davon, und das haben wir auch in Afghanistan häufig genug gesehen mit Soldaten, die zurückgekommen sind zu uns, bei Selbstmordanschlägen, dass wir wirklich Reste von Attentätern, also sprich Knochensplitter, Ähnliches in den Wunden als zusätzliche Kontamination rausgenommen haben. Also das wäre die quintäre Verletzung, die Gott sei Dank selten vorkommt. Soweit zu den Explosionsverletzungen. Also fassen wir einmal zusammen. Die Explosionsverletzung ist das mit Abstand komplexeste Trauma, was wir überhaupt behandeln können, weil es sich aus so einem multifaktoriellen Geschehen zusammensetzt, dass es unheimlich schwer ist, diese einzelnen Komponenten auseinanderzuhalten, die zielgerichtete Therapie zu machen. Und deshalb wieder nochmal zurück. Back to the roots. Behandelt das, was den Patienten zuerst umbringt. Also handelt euch an dem CABCDE-Schema entlang und macht eine symptomorientierte Therapie. Verlasst euch also auf das, was ihr alles schon gelernt habt, was ihr könnt und wendet das als allererstes an. Versucht, wenn möglich, diese Patienten in Zentren zu bringen, die sich damit auskennen. Das sind nicht viele, das weiß ich aber trotzdem. Versucht es schlicht und ergreifend. Weil diese Zentren, Level 1 Traumazentrum, einfach über mehr Möglichkeiten verfügen, solche komplexen Verletzungsmuster zu behandeln, als es ein Grund- und Regelversorger kann. Und wenn ihr, das kann ich auch wieder immer nur betonen, wenn das nächstgelegene Krankenhaus ist, der Patient ist kritisch krank, dann bringt ihr ihn erstmal zur Stabilisierung dorthin, damit von da aus der Weitertransport initiiert werden kann.
Ja, das war viel, aber mit Sicherheit auch sehr, sehr gut, das nochmal so besprochen zu haben. Vor allen Dingen habe auch ich wieder neue Dinge mitgenommen. Vor allen Dingen, dass man eben so viele Arten der Verletzung bei einem einzigen Grundproblem im Endeffekt hat. Und sofern wir jetzt nicht noch irgendwas anderes besprechen wollen, können, dürfen, wären wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Dennis, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, nochmal mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen und den HörerInnen irgendwie teilhaben zu lassen. Und ja, freue mich, dass du da warst. Und dir gebühren wie immer die letzten Worte. Und jetzt hätte ich es fast vergessen und hätte es wieder mit reinschneiden müssen, aber diesmal denke ich dran. Das Codewort fehlt uns noch. Das darfst du natürlich neben deinen Schlussworten auch noch sagen.
Okay, das ist total gut. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dass ich wieder dabei sein durfte. Super, mich haben total viele Leute darauf angesprochen. Das macht ganz, ganz viel aus. Merci dafür. Ja, das Codewort. Das Codewort wäre Bombenstimmung.
Bombenstimmung, alles klar. Gut, dann vielen, vielen Dank, Dennis, und bis wieder mal hoffentlich.
Alles klar, tschüss.